Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Warum deine Organe an Leistung verlieren? Ganz einfach. Wenn die Kommunikation zwischen Peptiden und DNA abbricht, stellt die Zelle die Produktion lebenswichtiger Proteine ein, das Organ altert. Bioregulatoren lösen das, indem sie die Signalübertragung wiederherstellen. Sobald das Peptid den Zellkern erreicht, wird die Produktion körpereigener Proteine reaktiviert. Deine Organe arbeiten wieder nach ihrem ursprünglichen genetischen Protokoll. Das ist der Unterschied zwischen dem bloßen Zuführen von Nährstoffen und der echten Reaktivierung deiner Zellfunktion. Bestelle jetzt auf peptide-bioregulator.com und erhalte mit dem Code PODCAST10 10% auf alle Produkte.
Vor dem Anfang dieser Folge ein kurzer Hinweis auf das Ende. Dort gibt's einen Beitrag aus dem Lexikon von Lila Quantum Tech. Da geht's um Studien, Alltagsrelevanz und andere Aspekte, die von besonderem Interesse für Biohacker sind. Aber jetzt widmen wir uns mal dem Anfang. Los geht's mit der neuen Folge der Biohacking-Praxis. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und hallo lieber Herbert Sauruck.
Hallo.
Herbert Sauruck ist einer der führenden Experten in Europa für Blackout- und Krisenvorsorge. Das ist ein bisschen ein untypisches Biohacking-Thema vielleicht, aber vielleicht ist es dann gerade deswegen oder trotzdem ein Biohacking-Thema. Wir stellen uns einmal vor, dass unser Handy einmal plötzlich tot ist, dass es kein Internet gibt, dass die Supermärkte kein Licht haben und dann auch bald keine Waren mehr in den Regalen, dass es kein Benzin an den Tankstellen gibt, dass es kein Warmwasser gibt, stört uns vielleicht als Biohacker beim Duschen nicht so, aber dass die Kaffeemaschine nicht mehr funktioniert, verursacht eine mittlere Existenzkrise. Dieser unangenehme Zustand kann dann anhalten, nicht nur für ein paar Minuten oder Stunden, sondern tagelang oder vielleicht sogar wochenlang dauern. Das ist ein Blackout. Herr Saug, Sie schütteln schon den Kopf, vielleicht dauert er gar nicht wochenlang. Aber Sie werden uns gleich erzählen, wie realistisch so ein Szenario ist, welche Folgen so ein Szenario haben könnte, wie wir uns darauf vorbereiten und wie wir uns im Fall des Falles verhalten. Herr Saug, Sie haben bei wochenlang haben Sie den Kopf geschüttelt. So lange wird es nicht dauern.
Ich hoffe nicht, weil eigentlich alles über eine Woche nicht mehr beherrschbar und irreversibel ist, weil die Technik dann nicht mehr in Gang gebracht werden kann und damit es für die betroffene Region eigentlich ja zu Ende. Ja, wir beginnen mal mit der Definition, weil Blackout der Begriff sehr unterschiedlich verwendet wird. Wenn ich vom Blackout spreche, dann geht es um einen plötzlichen überregionalen, das heißt zumindest mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffenden und länger andauernden Strom, aber auch Infrastruktur und Versorgungsausfall. Und der entscheidende Zusatz ist, eine Hilfe von außerhalb ist nicht möglich. Das heißt, der Stromausfall in Berlin war zwar außergewöhnlich großflächig und auch länger andauernd, aber es war kein Blackout, weil ja eine Hilfe von außerhalb möglich war, da man auch woanders hin konnte.
Wenn man als Bürgermeister noch Tennis spielen gehen kann, dann ist es nicht so schlimm. Das würde ich einmal als in die offizielle Blackout-Definition aufnehmen.
Allerdings muss man dazu sagen, dass in Berlin ist alles anders. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht die Berliner Klausel, nennen wir es so.
Genau. Ja, Herr Saug, ein Blackout ist etwas, das tatsächlich so ein bisschen ein Katastrophenszenario ist. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, das gibt's immer wieder. In Spanien, glaube ich, haben Sie erzählt, Montenegro oder Nordmazedonien haben Sie erzählt. Erzählen Sie von diesen Fällen, die es zuletzt gegeben hat, wo die waren, wie die waren und welche Folgen die hatten.
Also Blackouts gibt's weltweit immer wieder. Kuba ist besonders häufig momentan betroffen aufgrund der schlechten Versorgungslage. Aber auch in Europa ist mittlerweile nicht mehr ganz so selten. Also wir hatten 1976 das erste Blackout, das auch Teile Deutschlands betroffen hat und Österreich und Schweiz. Dann 2003, wo ganz Italien finster war, ausgelöst in der Schweiz. Und dann gab es eben ein Blackout 2024 auf dem Balkan, wo mehrere Länder betroffen waren, von Albanien über Mazedonien Bosnien-Herzegowina und auch Teile von Südkroatien. Hat nicht so lange gedauert. Dann gab es eben letztes Jahr am 28. April das Blackout auf der Iberischen Halbinsel, wo Portugal und Spanien betroffen war, das auch bei uns wahrgenommen worden ist. Und 3 Wochen später dann noch ein Blackout in Nordmazedonien, das eigentlich nicht wirklich aufgeschlagen ist bei uns, auch nicht so lange gedauert hat. Aber jetzt 3 Blackouts innerhalb eines Jahres ist vielleicht doch ein bisschen ein Hinweis, wenn man sagt, in den 60 Jahren davor gab es 2. Ja, wir befinden uns in einem massiven Umbruch im Stromversorgungssystem. Wir haben zwar auf der einen Seite das verlässlichste Stromversorgungssystem weltweit, aber es ist...
Wir meinen Sie jetzt Österreich oder meinen Sie den Dachraum oder Europa?
Ein ganz wichtiger Punkt auch, die Ausdehnung des Systems, das geht nämlich von Portugal bis nach Estland und von Dänemark bis in die Ostukraine bzw. Osttürkei. Das heißt, das ist auch das größte Verbundsystem, das einerseits eben diese Stabilität mit sich gebracht hat, aber durch den Umbruch, den wir jetzt mit der Energiewende und auch anderen Dingen erleben, wird das fragiler und ich beschäftige mich jetzt doch seit 15 Jahren mit den Entwicklungen im europäischen Verbundsystem. Und so wie das eben die letzten wenigen Jahre bis Monate läuft, wird es immer wahrscheinlicher, dass es größer schief geht. Und ich erwarte auch in den nächsten Wochen weitere Ereignisse wie letztes Jahr. Ohne jetzt sagen zu können, wie großflächig, wie lange, welche Region genau betroffen ist. Aber für mich ist vor allem der nordeuropäische Raum, Norddeutschland, ein Kandidat auch für weitere Ausfälle, weil hier einfach systemisch viele Fehler passieren und die sich irgendwann rächen werden.
Erklären Sie mir als Laien bitte, wie so ein Blackout entsteht. Was passiert da? Schmoren irgendwelche Kabel durch oder haut es in einem, ich weiß nicht, haut irgendwo eine Sicherung raus? Was passiert da?
Ja, es hängt davon ab. Und es ist nicht eine einzelne Ursache, die sowas auslöst, sondern immer eine Verkettung. Ne? Also zum Beispiel 2003 Italien war so, es gab einen Kurzschluss in der Schweiz durch eine durchhängende Leitung bei einem Baum. Die Leitung ist ausgefallen, also eine größere Leitung. Das hat zur Überlastung einer weiteren Leitung geführt. Das heißt, die Leitung ist ebenfalls durchgehangen, ebenfalls ein Kurzschluss und dann sind 2 wesentliche Leitungen ausgefallen und dann hat das eben zum Kollaps von ganz Italien geführt.
Entschuldigen Sie, das ist jetzt, also ich wohne da jetzt am Land und ich habe einen Blick auf so Hochspannungsleitungen, die baumeln so über den Wald.
Das sind wenn die Gitter,
da jetzt, ja,
die Gittermasten.
Wenn da jetzt, ja, wenn da jetzt, genau, diese Gittermasten, genau, richtig. Ja. Wenn da jetzt irgend so eines von diesen Kabeln durchhängt und gegen einen Baum streift und dann irgendwie zu britzeln anfängt und dann hoffentlich der Wald nicht zu brennen beginnt oder so, dann ist das so etwas, was da in Italien passiert ist. Und wenn das dann ein zweites Mal in der Gegend hier passiert, dann kann es sein, dass großflächig was ausfällt. Ist das so fragil?
Also das sollte mittlerweile nicht mehr der Fall sein, wobei 2024 war wahrscheinlich auch sowas mit Ursache. Also es hängt immer davon ab, wie ist das System gerade benannt, wie sind die Leitungen ausgelastet und es kann so ein einfacher Trigger sein. Gegenbeispiel ist jetzt das Blackout in Spanien. Es gab erst jetzt Ende März den Abschlussbericht und eigentlich weiß man noch immer nicht, was die Ursache war. Also weil hier so viele Dinge eigentlich schiefgegangen sind und eigentlich genau genommen der Bericht fängt erst mit der Beurteilung viel zu spät an, weil es schon vorher klare Hinweise gab, dass das System instabil ist. Und das Besondere letztes Jahr war, dass das Ereignis in Spanien, aber auch in Nordmazedonien durch Überspannung, also zu viel Strom im System, ausgelöst worden ist. Und was bisher auch neu war, war in Spanien, dass es binnen 5 Sekunden das gesamte System, also in Portugal und Spanien, ausgeschaltet hat.
Das heißt, in fünf Sekunden ist von Lissabon bis Barcelona alles dunkel gewesen.
Genau.
Okay.
Und zwar instant sozusagen, also bei den vorherigen Blackouts war es meistens so im Minutenbereich, also dass die Kaskade sich ausgebreitet hat. Aber durch die heutige Situation, und das ist vor allem auch mit Erneuerbaren, weil die eben keine Puffer mit sich bringen, dass das instant eigentlich dann kollabiert.
Und das, was dann passiert, ich meine, ich habe in der Anmoderation ein bisschen augenzwinkernd erzählt mit Kaffeemaschine und so. Ich glaube ja nicht, dass die Kaffeemaschine unser größtes Problem sein wird. Es fallen Verkehrsampeln aus, Züge bleiben stehen. Ich weiß nicht, Krankenhäuser haben auf einmal keine Stromversorgung. Was sind denn so diese Dinge, die uns als Erste beunruhigen sollten, wenn so ein Blackout passiert? Was sind die Dinge, an die wir vielleicht auch gar nicht denken, die uns dann auf den Kopf fallen?
Ja, beunruhigen ist relativ. Also grundsätzlich fühlt es sich zunächst aus an wie ein normaler Stromausfall. Das heißt, Strom ist weg und es kann eben ein lokales Ereignis sein, das wir auch nicht sehr oft erleben, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Ne? Aber nach wenigen Minuten, also man spricht so etwa 30 Minuten, ist wahrscheinlich keine Telekommunikation mehr möglich. Das heißt, Festnetz in der Regel sofort weg. Internet damit auch weg, Mobiltelefon, mobiles Internet vielleicht noch bis zu 30 Minuten. Punktuell kann es auch länger funktionieren, aber in städtischen Räumen eher kürzer. Und damit ist eigentlich ja de facto alles betroffen, weil dann keine Kassen mehr funktionieren, kein Verkauf mehr funktioniert, keine Tankstellen mehr funktionieren, der Verkehr eben ausfällt. Also der öffentliche Verkehr, Bahnverkehr, je nachdem in Österreich sollten die Züge dann nach dem Stillstand noch in den nächsten Bahnhof gebracht werden können. In Deutschland wie in Spanien auch, da würden die Züge einfach irgendwo auf der freien Strecke stehen bleiben. Und das löst dann natürlich auch gewisses Chaos aus, aber auch in den Städten und mit Ampelausfall habe ich natürlich ziemlich schnell ein Verkehrschaos.
Das geht aber dann innerhalb von einer halben Stunde, Stunde.
Ja.
Das heißt, wir sind von Normalzustand in einem total Chaos in einer halben Stunde, Stunde. Wie war das in Spanien? Ich glaube, dass wir uns mit Spanien jetzt kulturell ein bisschen identifizieren können. Die funktionieren ein bisschen ähnlich wie wir. Wie sind die damit umgegangen, dass auf einmal alle Ampeln ausgefallen sind, die Züge stehen geblieben sind, dass kein Flugverkehr mehr möglich war, keine Kommunikation mehr möglich war? Was haben die Spanier gemacht? Sind die mit dem Kerzerl einfach herumgesessen und haben sie Siesta verlängert? Oder was haben die gemacht?
Ja, das... Also da sind die Spanier, glaube ich, doch ein bisschen entspannter. Also die haben das relativ entspannt genommen. Also ich habe auch gehört, eben fast schon zu entspannt, nämlich am Abend dann, wie noch immer, kein Strom da war, wo sich die Leute anscheinend keine Gedanken gemacht haben, was ist, wenn das jetzt doch länger dauern sollte, weil die Wiederherstellung war im Vergleich doch relativ schnell. Also hat zwischen 6 und 18 Stunden in etwa gedauert, bis wieder alles versorgt war. Also es beginnt und dann wird das sukzessive wieder aufgebaut. Und das hat höchste Anerkennung jetzt von anderen Netzbetreibern, vor allem aus dem Dachraum, mit sich gebracht, weil man eben durchaus rechnen muss, dass es länger dauern kann. Also zur Einordnung, in Österreich rechnen wir etwa einen Tag, dass es zumindest großflächig wieder funktioniert. In Deutschland gibt es durchaus Aussagen, eben vor allem der norddeutsche Raum, dass es durchaus eine Woche dauern kann. Und das ist eben die absolute Grenze, wo das hoffentlich noch reversibel ist, weil alles über 48 bis maximal 72 Stunden eigentlich hochgradig unsicher wird, weil dann die Notstromversorgung in den meisten kritischen Einrichtungen, eben Krankenhäusern oder auch Knotenpunkten von der Telekommunikation ausfällen.
Ja.
Und wenn dort kein Strom mehr ist, dann drohen dort nämlich schwere Infrastrukturschäden und das kann man dann nicht beheben. Ne?
Das heißt, dann wird irgendwas kaputt, das nicht mehr repariert wird, wenn wieder Strom zurückkommt, oder was heißt das?
Ja, dass dann Bauteile kaputt werden und dann muss ich jemand erreichen, einen Techniker, der das repariert, der muss aber die Ersatzteile haben. Ich erreiche den aber nicht, weil ja die Kommunikationsmittel nicht funktionieren und damit wird.
Und er kann auch mit dem Auto nicht fahren, weil ja die Tankstellen geschlossen haben.
Daher immer halb voll getankt halten, damit ich eben eine gewisse Restreichweite habe. Das ist auch das Problem beim Wiederhochfahren. Also das Schwere ist nicht der Stromausfall selbst, sondern der Wiederanlauf. Weil zum Beispiel auch viele Tankstellen, auch wenn der Strom wieder da ist und die Pumpe wieder funktionieren würde, trotzdem keinen Treibstoff abgeben, weil sie mit der Zentrale, mit dem Server verbunden sind. Und wenn die Sicherheitseinrichtungen das nicht freigeben oder Zahlungssysteme, dann kann man nicht tanken. Und das sind so Dinge, die eben da massiv unterschätzt werden. Das heißt, der Wiederanlauf. Und das war durchaus auch in Spanien, Portugal so, dass man bei uns eben nicht so mitbekommen hat, dass das Wochen gedauert hat, die Normalität wiederherzustellen.
Wie unmittelbar ist die Gefahr, dass so etwas bei uns passiert?
Ja, grundsätzlich die Aussage ist es ja unwahrscheinlich, geringe Wahrscheinlichkeit von offizieller Seite, weil wir anders in der Struktur sind, in Österreich speziell auch besser vorbereitet, was in Deutschland nicht so sagen würde. Ja, es ist eben schwer vorherzusagen. Aber wir haben auch gerade die aktuelle sicherheitspolitische Lage und wir hatten gerade Ende März einen Anschlag in Italien, in Südtirol, wo ein Gittermasten eben umgesägt worden ist, der die Stromversorgung für die Ölpipeline nach Deutschland sichergestellt hat. Und das hat mehrere Tage gedauert, das wiederherzustellen. Das ist nicht aufgefallen, ist erst 2 Wochen später eigentlich in die Medien gelangt. Aber wir sehen, dass solche Dinge passieren. Oder Berlin war genauso ein Anschlag auf eine Hochspannungsleitung oder auf zwei eigentlich, weil die Redundanz auch mit beschädigt worden ist. Und alleine von dem her wissen wir heute nicht, was im nächsten Augenblick passieren kann. Und ich denke, besser, wir sind vorbereitet, wir rechnen mit sowas, wie wir werden böse überrascht und haben keine Optionen dann mehr. Ne?
Bevor ich die Frage nach den Risikofaktoren stelle, Andreas, du hast aufgezeigt.
Genau, nee, ich wollte einfach mal sagen, ich glaube einfach, wir dürfen uns damit auseinandersetzen, dass sich der Wind geändert hat. Ich meine, wenn die Deutschen, die Bundesamt für Krisenvorsorge hat jetzt diese Broschüre tatsächlich so, dass es in den Regionalzeitungen beworben gibt, dass man quasi eine Broschüre für Krisenvorsorge von dieser wunderbaren Bundesbehörde bestellen darf. Das hätte man vor 2 oder 3 Jahren, hätte man sich das noch nicht vorstellen können. Wenn man sich anschaut, wie hoch die Frequenz gerade ist, dass seltsame Dinge passieren, egal ob es mit dem Energieausbau zu tun hat, egal ob es mit tatsächlich terroristischen Anschlägen zu tun hat und allem dazwischen. Ich glaube, wir dürfen uns einfach, das wäre so meine Subsumption von dem Ganzen, einfach damit auseinandersetzen, dass das keine wilden Untergangsfantasien sind, sondern wirklich was theoretisch gesehen leicht passieren kann, hoffentlich praktisch gesehen trotzdem nicht passiert. Aber wir beschäftigen uns als Biohacker mit Lebensverlängerung. Wir beschäftigen uns damit, wie wir die letzten 20% aus uns rausholen. Wir versuchen irgendwie maximale Leistungen zu produzieren. Und wenn wir das alles mal zu Ende denken, dann kommen wir, glaube ich, auch zu dem Grund, warum ich das Thema so unglaublich spannend finde. Dann ist es natürlich so, wir können unsere Resilienz hochentwickeln, soweit wir wollen.
In der letzten Folge haben wir ganz viel übers Abnehmen gesprochen. Vielleicht ist dir dabei aufgefallen, dass es beim Abnehmen nicht mehr nur um Kalorien geht, sondern auch stark um deinen Darm. Es gibt mittlerweile probiotische Ansätze, die gezielt den Stoffwechsel unterstützen können. Ein Beispiel ist Omnilactis, Metabolic von Biogena. Das Besondere daran, es enthält 6 ausgewählte Premium-Bakterienstämme und setzt genau dort an, wo viele Abnehmprozesse scheitern, beim Sättigungsgefühl. Denn bestimmte Darmbakterien können die natürliche Produktion von GLP-1 unterstützen. Das ist ein Hormon, das dir hilft, dich schneller satt zu fühlen und Heißhunger zu reduzieren. Wenn du das selbst ausprobieren möchtest, alle Infos findest du unter biogena.com und mit dem Code METABOLIC10 bekommst du 10% Rabatt auf deine Bestellung. Alle Details dazu gibt's natürlich auch in den Shownotes.
Aber Resilienz gegen, ich habe kein Wasser mehr im Haus, ich habe nichts zum Essen, der Kühlschrank ist abgedaut und eigentlich weiß ich nicht, wo ich was Neues krieg und ähnliche Dinge, ist halt schon irgendwie eine Geschichte, die gehört vermutlich auch dazu und ich hab's gleich wieder, entschuldigen's bitte. Letzten Endes ist es so, wir haben ja gerade dieses Unwort Longevity, was uns alles so umtreibt, also das gesund alt werden. Und ich glaube, bei gesund alt werden ist eine Riesenaufgabe für die Älteren unter uns, gesund alt zu werden, damit es auch für unsere Kinder und unsere Nachkommen schön ist, mit uns den Weg in dem zweiten oder dritten Lebenshälfte zu gehen. Und wenn ich das alles anschaue, dann gehört einfach das Thema, sich auf Dinge vorbereiten, die gar nicht so abwegig sind, auch mit rein. Und deswegen bin ich auch unheimlich dankbar, dass wir dieses Gespräch zusammen haben. Sorry, musste raus, ich hätte es auch am Anfang sagen können, aber jetzt ist es halt passiert.
Nein, ich finde das super, dass wir tatsächlich jetzt, ich habe das ein bisschen vernachlässigt, diese Brücke zu schlagen zwischen dem Thema Biohacking und dem Thema, über das wir heute sprechen, dass das halt auch dazu gehört. Weil wenn wir uns jetzt irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigen und mit Fastenfenstern, und mit High-Intensity-Intervalltraining und dann aber irgendwie in einem Moment, in dem unsere Umgebung, unser System rund um uns kollabiert, nicht wissen, was wir tun, dann haben wir da ein bisschen eine orchideenhafte Optimierung vorgenommen. Und ich glaube, wir werden dann ein bisschen später auch darauf kommen, wie wir uns denn darauf vorbereiten, wenn dann sowas passiert.
Ich möchte noch eine Ergänzung einbringen. Also Blackout ist für mich auch ein Beispielszenario einer vernetzten Krise. Das heißt, wo großflächig ein Problem auftritt. Es kann auch was anderes kommen, eben durch einen IT-Ausfall, großflächigen IT-Ausfall. Oder was noch schlimmer ist, was wir jedenfalls in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden, durch die Blockade der Straße von Hormuz, ist spätestens seit letzter Woche eine Kettenreaktion losgetreten, die ist irreversibel. Das heißt, die Versorgungsketten reißen jetzt nach und nach, und zwar nicht additiv, sondern eine nach der anderen, sondern multiplikativ ab. Und wir werden Dinge erleben, die wir derzeit für unmöglich halten. Und ich habe gestern immer Bestätigung erhalten, dass zum Beispiel Folien, Plastikfolien derzeit schon ausgehen und in naher Zukunft ein Problem sind. Das heißt, Verpackungsmaterial und in vielen anderen Bereichen wird es Probleme geben. Und das heißt, wir werden uns einfach auf Dinge einstellen müssen, die wir uns derzeit nicht vorstellen wollen.
Aus ökologischer Sicht ist es mir nicht unrecht, wenn es weniger Plastikfolien gibt, aber aus der Sicht des Konsumenten bin ich dann vielleicht ein bisschen beunruhigt. Weil wenn, wie Sie vorhin gesagt haben, dass Tankstellen nicht mehr Benzin abgeben, nicht deswegen, weil sie kein Benzin abgeben können, sondern einfach, weil das System gesperrt ist. Genauso wird es ja wahrscheinlich auch sein, weil wenn ein Produkt nicht verpackt ist, wird es nicht hinausgeschickt werden. Dann werden Versorgungsengpässe entstehen und die haben dann haben wir vielleicht schon wieder Strom, aber wir haben halt dann einfach keine Produkte in den Supermärkten. Und wie genau das dann ist, wie sich Menschen verhalten, wenn sie ein bisschen eine Angst kriegen, das haben wir erlebt vor ein paar Jahren. Mir ist erst neulich in meine iPhone-Foto-Erinnerung ist mir hineingespielt worden, die Fotos, die ich damals gemacht habe in den Supermärkten, wo also wirklich die Regale leergeräumt waren und die Menschen mit so schreckgeweiteten Augen herumgegangen sind. Das war ein bisschen zombie-apokalyptisch. Und das meinen Sie, davon sind wir jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt. Ich will jetzt über diese Straße von Hormuz gar nicht so sehr reden, weil sonst verrennen wir uns, glaube ich, ein bisschen zu sehr. Aber wir leben in einer total vernetzten Welt und diese Vernetzung, die uns sehr viel Wohlstand bringt und vermeintliche Sicherheit, ist auch ein ziemlicher Unsicherheitsfaktor. Ich habe vorhin schon angekündigt, ich werde die Frage nach den Risikofaktoren für ein Blackout stellen. Das tue ich jetzt.
Ja, Risikofaktoren, es ist eben nicht ein singuläres Risiko, sondern das Hauptrisiko derzeit oder seit Jahren ist die Energiewende, die ich nicht in Frage stelle, aber der nicht systemische Umbau des Ganzen. Das heißt, wir haben sehr viel Energie und Aufwand in PV und Windausbau gelegt, aber völlig vergessen, dass das nur ein Teil eines Systems ist, das eben kein Kraftwerk ersetzt, sondern ich brauche Speicher vor allem. Ich brauche andere Leitungsstrukturen, andere Systemstrukturen, eben in meiner Diktion Energiezellensystem, das heißt dezentrale funktionale Einheiten, wo ich Erzeugung, Speicherung und Verbrauch in Einklang bringe. Das heißt sehr viel Energiemanagement auch. Und hier fehlt es völlig in der Digitalisierung in diesem Bereich bisher. Und das ist aber nicht beherrschbar. Und daher gerät das immer mehr ins Ungleichgewicht. Und dann kommen auch Extremwettersituationen dazu, fehlende Fachkräfte. Und das, was jetzt akut auch dazu kommt, eben Lieferengpässe. Eben China verbietet den Ausbau von Schwefelsäure, damit kann kein Kupfer mehr abgebaut werden. Das braucht man aber, um die Energiewende voranzutreiben oder Batteriespeicher und Sonstiges aufzubauen. Also es sind so viele Dinge, die derzeit eben kumulieren und die Sicherheitslage, Cyberangriffe, fehlendes Fachpersonal bis hin zur Gasversorgung, die ja auch hochkritisch für nächsten Winter zu sehen ist, weil die Speicher leer sind. Und wir sie wahrscheinlich nicht füllen können, auch wenn wir noch so viel Geld hineinstecken, was auf jeden Fall notwendig sein wird. Und daher eben so viele Dinge, die derzeit negativ kumulieren und gleichzeitig eben in komplexen Systemen ist ein Kollaps nicht ein Fehler, sondern ein Designmerkmal, um eine Erneuerung quasi zu ermöglichen. Und das haben wir leider übersehen, indem wir digitalisiert und vernetzt haben, aber nicht verstehen, wie Komplexität tickt oder was Komplexität bedeutet.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn Sie über unser Stromsystem reden, das ist darauf ausgelegt, dass immer ungefähr gleich viel Strom da drinnen fließt und wenn ein bisschen weniger verbraucht wird, speist man halt ein bisschen weniger ein und wenn man jetzt, ich weiß nicht, irgend sowas betreibt wie ein Atomkraftwerk oder ein Wasserkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk, dann kann man quasi vom Gaspedal runtergehen und dann speist man halt weniger ein. So, jetzt ist es aber so, wenn wir diese PV-Anlagen haben und die Windanlagen, wenn Sonne scheint oder wenn Wind geht, wird Strom hineingepumpt in das Netz. Das Netz ist aber dafür, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht angelegt. Das heißt, das Netz ist jetzt nicht so resilient, wie wir als Biohacker gerne sind. Das ist nicht daran gewöhnt, dass es einmal eisbadet und einmal in die Sauna geht, sondern das Stromnetz braucht permanent 25 Grad Raumtemperatur, sonst fühlt es sich nicht wohl. Vielleicht ist das gar kein so ein blöder Vergleich. So, und genau. Jetzt kommt aber dann ein Tag mit viel Sonne, viel Wind und wenig Verbrauch. Ich sage jetzt einmal, ich weiß nicht, ein Feiertag im Frühjahr, wie man ja jetzt haben werden. Ja? So, die Leute sitzen alle herum, keiner verbraucht dann Strom, die Fabriken laufen nur halb und wir haben viel Wind, viel Sonne. Was passiert dann mit unserem Netz? Was passiert dann? Schmilzt was durch? Oder kann man den Strom, ich weiß nicht, Kann man damit Seen erwärmen oder was macht man damit, mit dem Strom, der dann da ist, den man nicht los wird?
Ja, der Preis geht ins Negative, das heißt minus 100 und mehrere minus 100 Euro zum Teil, also haben wir jetzt schon gehabt seit Ostern. Zum Teil werden
Entschuldigung. Es heißt, es ist bereits jetzt so, dass Stromerzeuger sagen, nehmt mir meinen Strom ab, ich gebe euch dafür Geld.
Genau.
Das ist schon so, okay?
Es ist schon länger so, aber jetzt seit Ende Februar ziemlich heftig schon. Und wir hatten jetzt auch am Ostermontag die Situation in Belgien, wo die Ausgleichsenergie, weil eben zu jedem Augenblick genauso viel erzeugt werden muss, wie gerade verbraucht wird, damit das System 50 Hertz stabil bleibt, musste 15.000 Euro draufgezahlt werden für diese Ausgleichsenergie, dass irgendjemand seine Einspeisung abregelt.
Es ist aber ein super Business Case. Ich richte mir dann zu Hause 10 Kühlschränke ein und lass mich dann anrufen von den Energieversorgern, dass ich den Strom verbrauche und kassiere dann Länge mal Breite. Aber wird also vielleicht auch nicht so funktionieren.
Funktioniert nicht unbedingt. Es gibt schon Anbieter von flexiblen Tarifen, wo man wirklich auch was bezahlt bekommt in solchen Zeiten. Ne? Aber das macht es halt immer schwieriger. Ne? Und genau die Feiertage und Sonntage jetzt bis Pfingsten sind besonders heikel, weil da eben der Stromverbrauch sinkt. Und genau wenn die Sonne wirklich scheint und kein Sahara-Staub gerade den Himmel verdunkelt, dann haben wir da massive Überproduktionen und das war sicher letztes Jahr auch mit ausschlaggebend. Nicht nur, aber auch in Spanien, weil dort gerade sehr viel erneuerbar eingespeist worden ist. Und genau das führt zu einer hohen Fragilität. Und dann reicht irgendeine zusätzliche Kleinigkeit, eben irgendwo ein Leitungsausfall, irgendein Kraftwerk, das eben nicht einspringen kann. Ist egal, aber dann drückt das die Kaskade. Ne? Das Fass wird zum Überlaufen gebracht. Und das ist das Risiko, das derzeit sehr real da ist.
Sehr real heißt jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir heuer im Frühjahr in Deutschland oder Österreich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland ein bisschen höher als in Österreich, dass wir in Deutschland oder Österreich oder einem der uns umgebenden Länder einen solchen großflächigen Ausfall haben, der länger dauert als, ich sage jetzt einmal, 6 Stunden.
Ich halte es für sehr realistisch möglich, ob Österreich jetzt direkt betroffen ist. Wir sind doch mit unserer Wasserkraft auch ein bisschen besser aufgestellt. Aber ich wahrnehme davor immer, wenn Akteure behauptet haben, das ist bei uns nicht möglich, auch jetzt bei Blackouts. Das war 2003 zum Beispiel der Fall, wo zuerst das erste Blackout in den USA war. Und da hat man bei uns auch gesagt, das ist bei uns nicht möglich. Und dann war Italien finster. Oder bei Flughafenausfällen, da waren in Europa auf einem Flughäfen ohne Strom. Also das ist immer gefährlich, auch wenn wir jetzt durch Vernetzung durchaus vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sind, vor allem in Österreich auch complianter sind, als die Spanier waren. Aber es gibt halt so viele Faktoren, die sehr wohl das auch triggern können. Und ich sage immer, auch wenn Österreich nicht direkt oder jetzt auch in Deutschland nicht direkt betroffen ist, aber in einer Nachbarregion betroffen ist, die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Dingen ist hochgradig vernetzt. Und wenn ein größeres Gebiet ausfällt, oder die Häfen in Holland und so weiter, dann würde sich das zeitnah auch durchschlagen in unserer Versorgungslage. Also wir werden ziemlich schnell auch in irgendeiner Form betroffen, wenn auch nicht so dramatisch, wie wenn man direkt vom Stromausfall betroffen ist.
Herr Sauruck, wenn Sie von uns sprechen, sprechen Sie, glaube ich, von Österreich, aber wir haben 3/4 Hörerinnen und Hörer in Deutschland und ich glaube, die haben doch ein bisschen einen Grund, ein bisschen beunruhigter zu sein als wir Österreicher, oder?
Ich fürchte, wir haben kein Wasser.
Genau. Ein ganz wichtiger Punkt, danke, weil eben auch die Wasserpumpen in vielen Regionen ausfallen, vor allem in Deutschland, da haben wir in Österreich eine bessere Situation, zumindest in den meisten Regionen, aber in Deutschland weiß ich doch von einigen Städten, wo das nach mehreren Stunden dann zum Problem wird, vor allem wenn vielleicht auch falsch reagiert wird, weil das zum Teil auch falsch kommuniziert wird, also die Badewanne zu füllen ist völlig fahrlässig, weil wenn das mehrere Menschen gleichzeitig machen, dann wird das System unter Stress gesetzt, das heißt, es drohen dann Lufteinschlüsse, weil die Rohre schneller leer werden. Es blättern Dinge ab, es können zu Unterdruck, zu Rohrbrüchen kommen, das würde den Wiederanlauf deutlich verschlimmern. Ne? Das heißt, keine solchen Maßnahmen setzen, sondern, ja, wenn ich mal einen Kochtopf voll mache, Wasser, ich habe hoffentlich genügend Trinkwasser für die nächsten Tage auch zu Hause stehen, vorbereitet, dann kann man auch damit umgehen. Aber wenn wir da falsch reagieren, und das ist so wie in den Supermärkten beim Lockdown, wo alle dann einfach mehr und mir, es geht nur mehr um mich, dann wird es wirklich gefährlich.
Mhm. Da hätte ich ganz kurz eine praktische Frage, die muss jetzt rein, weil nachher habe ich sie vergessen. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, gibt es ja die eine Fraktion, die sagt, so schnell wie möglich, wenn der Strom weg ist, alles, was ich an Wasser habe, noch aus der Leitung rausholen und in die Badewanne reinlaufen. Und die andere Fraktion, ich glaube, das waren Sie, sagt ja, nee, das ist eine ganz schreckliche Idee, weil damit schaden wir unseren Wasserleitungen. Nachdem, wenn man heute hier rausgeht, wahrscheinlich die Frage, wie, was mache ich denn jetzt konkret, tatsächlich auftaucht und es irgendwie beim Online-Verkaufshändler dann doch wieder diese Wasserreservoirs für zu Hause gibt, die man in die Badewanne legt. Erklären Sie uns das nochmal geschwind.
Das war das, was ich gerade versucht habe. Also wenn eben viele gleichzeitig die Badewanne füllen, dann ist das so wie im Frühjahr, wenn alle Swimmingpools füllen, dann ist der Hochbehälter schneller leer oder die Leitungssysteme. Und wenn die Leitungssysteme einen Unterdruck bekommen, dann drohen sie zu platzen. Das heißt, wenn der Strom wieder da ist und es kann wieder gepumpt werden, ist aber die Leitung kaputt. Das heißt, ich habe weiterhin kein Wasser. Das heißt, der potenzielle Schaden ist deutlich höher, wie wenn ich das nicht mache. Und die Frage ist immer, was mache ich mit dem Wasser dann in der Badewanne? Wie lange hält der Stöpsel überhaupt? Und es ist zwar das Erste immer nachvollziehbar, aber wenn man das zu Ende denkt, meistens ein Blödsinn. Und der bitte nicht machen. Ja.
Wobei, wenn wir uns das jetzt die Situation von vor 6 Jahren vor Augen führen, da war es den Menschen ja auch relativ egal, ob der Nachbar genug Klopapier hat. Es war ihnen nur wichtig, dass sie selber genug Klopapier haben. Ich vermute mal, dass die Leute jetzt an ihre eigene Badewanne eher denken als an das Wohl des Wasserleitungssystems.
Grundsätzlich ja, das passiert aber immer dann, wenn ich mich nicht vorher damit auseinandergesetzt habe, eben auch zu Ende gedacht habe oder Alternativen gedacht habe. Wenn ich schon in einer Engpass-Situation bin, dann ticken Menschen halt, wir alle, manchmal irrational, manche mehr, manche weniger. Und erst die Vorsorge ist auch wichtig, dass ich im Vorfeld mir überlege, was bedeutet das, wie kann ich damit umgehen, welche Nebenwirkungen sind zu erwarten. Weil dann werden die Handlungen vernünftiger. Und das ist ja auch die Gefahr beim Wiederanlauf, weil ja die Supermärkte mal grundsätzlich zu haben, die vor allem verderblichen Waren dann entsorgen müssen, wobei es für diese Mengen, die da zu erwarten sind, keine Prozesse noch sonst irgendwas gibt, um diese Mengen überhaupt ordnungsgemäß entsorgen zu können. Das heißt, das dauert einmal. Und auch der Wiederanlauf der Logistik dahinter, die brauchen die Fahrer zuerst einmal. Dann den Treibstoff und dann, was ist verfügbar, was ist nicht kaputt worden und das wieder zu verteilen. Das heißt, es dauert auch im besten Fall Tage, um wieder eine Supermarktbelieferung sicherstellen zu können, ordnungsgemäß wieder was zu verkaufen. Und jetzt trifft das verminderte Angebot, das zu erwarten ist, dann auf eine Menschenmenge und wir reden von 1/3, das nach 4 Tagen nichts mehr zu Hause zu essen hat, die natürlich schon ein bisschen Panikstimmung sind, weil sie den Hunger schon gespürt haben. Das heißt, das geht sich nicht aus, weil dann kommt das Hamsterverhalten, jetzt mir alles und der Rest ist mir wurscht. Und das verschärft natürlich die ganze Situation. Und eher auch mein Appell immer, sich auf 14 Tage Eigenversorgungsfähigkeit vorzubereiten. Nicht in der Erwartung, dass ich es wirklich 14 Tage komplett brauche, aber ich muss mich nicht in eine Lage begeben, wo ich mit Menschen um das, was zu wenig da ist, streiten muss oder in Gefahr begeben muss. Ne? Der ist das immer Sicherheitspuffer auch.
Das heißt, diese 14 Tage, die Sie da jetzt empfehlen, die gelten nicht nur für die unmittelbare Zeit eines Ausfalls, sondern auch für die Zeit danach, für diese panische Zeit danach, wo die Menschen, die zum ersten Mal seit vielen Jahren so etwas gespürt haben wie Hunger und dann, wo deren Systeme eigentlich schon ein bisschen auch kollabiert sind, die dann sich verhalten, dass man das Wort zivilisiert nicht in den Mund nehmen möchte.
Genau.
Man hält sich aus dem einfach raus, wenn man sagt, ich habe meine Sachen, die ich brauche, habe ich zu Hause und ich warte jetzt einmal draußen, dass sich die gegenseitig die Köpfe einschlagen, wenn sie um die Wurst im Supermarkt kämpfen.
Die Wurst kommt eh nicht, aber ja.
Auch nicht. Also um was kämpfen die Leute denn dann? Um Erbsen in der Dose oder was, ja, was wird es dann sein?
Also Dinge, die lagerfähig sind, die kann man wieder rausgeben, aber Wurst ist ja Frischware mehr oder weniger. Die muss ich erst produzieren und das funktioniert länger nicht. Und vor allem das Problem ist auch, dass eben zu erwarten ist, dass viele Supermärkte die Kühleinrichtungen nach wenigen Stunden schon erwartungsvoll sind Das heißt, die Kühlketten sind möglicherweise
alles kaputt.
Ja.
Das ist ja dann alles, also kaputt, alles im Tiefkühlregal ist alles kaputt. Im Kühlregal sind die Sachen relativ bald kaputt. Zu Hause lasse ich den Tiefkühler natürlich zu, weil der eine sehr gute Dichtleistung hat. Also wenn ich da jetzt mir Sachen herausnehme, ist es blöd. Habe ich nichts davon, weil ich kann sie ja nicht aufwärmen.
Ja. Also Kühlschrank muss man relativ bald verbrauchen, weil der, je nachdem wie gut er gefüllt ist, aber das ist nach wenigen Stunden dann Raumtemperatur. Aber die Tiefkühlgeräte, Truhen, Schränke, die kann man 24 bis 48 Stunden, wenn man die zulässt, passiert nichts. Das heißt, die sollte man auf jeden Fall zulassen. Und das, was auch immer ein Punkt ist, wenn ich sage, ja, Nudelreis, Konserven als erweiterter Vorrat dann für das, was ich sonst an Frischware zu Hause habe, das ich hoffentlich nutzen kann, auch ohne Kochen. Also wir halten alle ein, zwei Tage ohne Kochen aus. Also wir brauchen keine großen Ersatzkochmöglichkeiten. Aber ich kann dann wieder kochen, aber ich bekomme nichts zum Kochen. Und das denken auch viele nicht.
Ja. Wenn ich jetzt Nudeln und Reis zu Hause habe und ich kann sie aber nicht erwärmen, machen die auch relativ wenig Freude.
Ja, darum sage ich, ein, zwei Tage komme ich auch mit weniger aus oder ich habe Obst, Gemüse, irgendwas, was ich nicht jetzt kochen muss und kann das auch so essen oder Brot oder solche einfachen Dinge.
Ja, der Andreas lebt in der Stadt, im Gegensatz zu mir, ich wohne am Land und deswegen zeigt er auf, glaube ich, oder?
Nein,
oder gibt's einen anderen Grund?
Ich denke gerade an unsere Hörerschaft.
Tag und Nacht.
Da kommt tatsächlich noch was anderes dazu und deswegen bitte hier mal einen lauten Gong. Wir sprechen jetzt von dem, was wir im normalen Supermarkt ohne Nahrungsunverträglichkeiten, ohne irgendwelche Spezialkost, ohne Glutenunverträglichkeit oder sonst was dann wieder bekommen. Das heißt, für all die da draußen, die einfach noch das Thema haben, und das ist ja viele bei uns in Bioreging, die irgendwie festgestellt haben, sie müssen sich mit ihrem Körper ein bisschen besser auseinandersetzen als andere, weil er mit der sogenannten traditionellen Mischkost, die wir hier haben, besonders schlecht funktioniert.
Mhm.
Hat das Thema vielleicht noch ein bisschen mehr Relevanz, weil wenn es dann wieder was gibt, aber das, was wieder gibt, funktioniert leider Gottes mit meinen Verdauungsorganen nicht so richtig gut, dann ist das Ganze noch deutlich prekärer. Das heißt, ich glaube, das Thema gilt da nochmal genau aufzuhorchen, wenn man sich zu denen zählt, bei denen halt nicht alles gut ist und gerade so Themen wie Histamin und angetaut Lebensmittel, die dann doch noch verzehrt werden sollen, aber dafür halt durch den Körper durchmarschieren. Da haben wir so ein bisschen Potenzial und das wollte ich einfach nur nochmal, um die Relevanz zu unterstreichen, ausgeführt haben.
Und ich darf noch ergänzen, nicht vergessen, Kinder, Kleinkinder, wo ich auch besondere Bedürfnisse habe. Und vor allem Kinder sind nicht wie Erwachsene in der Lage, vielleicht doch noch länger mit dem Hunger und so weiter umgehen zu können. Und der kann man sich da den Stress auch reduzieren, wenn man speziell für Kinder mehr Vorrätig hat, wie vielleicht als Erwachsener.
Ja, also auf den Vorrat an Waren kommen wir vielleicht danach noch. Ich glaube, das kann man relativ konkret sagen. Vorher möchte ich aber diesen Aspekt der Vorbereitung im Sinne der Resilienz ein bisschen ansprechen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie praktizieren Eisbaden hin und wieder, Sie essen nur einmal am Tag und für Sie ist generell, Sie haben eine Vergangenheit als Berufsoffizier, glaube ich, beim österreichischen Heer. Für Sie ist so Resilienz ein Schlüsselbegriff. Hat das jetzt mit Ihrer aktuellen Tätigkeit auch zu tun oder ist es so ein privates Pläsierchen von Ihnen?
Na, das war immer eigentlich Teil meines Lebens. Ich bin am Land aufgewachsen, auch am Bauernhof, wo wir halt auch nicht alles hatten oder eigentlich alles hatten und sehr wenig einkaufen mussten. Und ja, es ist eine Lebenseinstellung und als Soldat lernt man halt mit Widrigkeiten umzugehen. Und ich glaube, dass man genau mit dem Biohacking, dem auch in der Wallfasten, dass ich nicht ständig was essen brauche oder auch kalt duschen, was ich auch mache, oder am Eisbaden gehen, durchaus auch anders aufgestellt ist wie jemand, der immer Convenience gewohnt ist und das für selbstverständlich hinnimmt und das glaubt, ohne dem nicht leben zu können. Ne?
Das ist schon ein zentraler Punkt. Ich möchte auf diesem Wort Resilienz ein bisschen herumreiten, weil es, glaube ich, so ein Schlüsselbegriff ist im Zusammenhang mit Krisen jeder Art. Können wir diese Resilienz trainieren? Frage ich dann beide, an Andreas dich und auch an Sie, Herr Sauruck.
Ja, sicher. Ne? Also indem ich eben meine Grenzen kennenlerne, werde ich resilienter, weil ich damit mit Überraschungen besser umgehen kann. Und Resilienz wird heute meistens nur als Widerstandsfähigkeit übersetzt. Das ist nur ein kleiner Teil von Resilienz. Und den Faktor, den wir jetzt vor allem durch diesen Umbruch, den ich vorher geschildert habe, umso mehr brauchen werden, ist die Anpassungs- und Lernfähigkeit. Das heißt auch mentale Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was jetzt da im Raum steht, was nicht greifbar ist, aber vielleicht vorauszudenken, antizipieren. Was kann ich vielleicht jetzt machen, dass ich in 2 Wochen nicht mehr machen kann, weil ich dann die Möglichkeiten nicht mehr habe? Und das ist die wesentliche Leistung von Resilienz aus meiner Sicht.
Andreas?
In meinem Fall, ja, gibt's eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ich glaube einfach, wir dürfen einfach die Fähigkeit, mit Dingen, auf die wir nicht vorbereitet sind, besser umgehen zu können, dürfen wir einfach als Zauberkraft ansehen. Und da, glaube ich, zahlen all die Maßnahmen, die Sie machen, die wir machen, also sprich mal fasten, mal ein bisschen länger draußen unterwegs sein, sich mal mit der Umwelt mehr auseinandersetzen, definitiv darauf ein. Wir wissen es ja, dass es eine wunderbare Korrelation zwischen der CO2-Haltefähigkeit, Stichwort Wim Hof-Atmung, und der Stressresilienz gibt. Das heißt, auch Atemübungen wären noch eine ganz lustige Geschichte, um das ganz nach wichtig oben zu bringen. Allerdings muss ich natürlich fairerweise auch sagen, es gibt Formen von Ziegelsteinen, die irgendwie vom Dach runterfallen, da bringt einem die Resilienz dann auch nichts. Da ist es dann einfach besser, vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht auf der Straße zu sein. Das heißt, ja.
Genau. Auch das ist Thema. Ne? Also da, wenn ich exponiere, nicht wie heute mit der Kamera oder Filme in der Gefahrensituation, das ist auch Teil der Resilienz, einfach ein Sicherheitsbewusstsein, Bedrohungsbewusstsein zu entwickeln. Weil das ist oft die Sorge, ja, ich habe vorgesorgt und ich werde quasi dann überfallen. Ja, wenn ich mir nicht auffällig verhalte, warum sollte das passieren? Ne? Und das sage ich immer Leuten, die sagen, ja, ich habe eine Notstromversorgung auch. Sage ich, ja, und hast die Party auch vorbereitet? Schauen Sie mir mal mit großen Augen an, warum? Ja, wenn du der Einzige in der Gegend bist, der
Licht hat,
Blumen hat und aufkocht, dann ist die Chance, dass halt Besuch vorbeikommt, relativ hoch. Ne? Und da muss ich auch das mitdenken, wie verhalte ich mich in meiner Umgebung? Kann ich das jetzt oder mache ich da vielleicht einen Blödsinn? Ne?
Ja. So, wechseln wir jetzt bitte in den ganz konkreten Modus. Wenn die Menschen, die uns jetzt zuhören, sagen, okay, ich habe verstanden, das kann uns jederzeit passieren, und der Herr Saug, der Experte, sagt, bereite dich einmal vor, dass du 14 Tage autonom leben kannst. Wie mache ich das? Was brauche ich? Also, weil wenn man jetzt 14 Tage, also abgesehen davon, dass wir als Biohacker ja nicht so wahnsinnig große Fans von Konservennahrung sind, aber vielleicht müssen wir da 14 Tage in den nur sprichwörtlichen sauren Apfel beißen.
Also der erste Punkt beginnt einmal mit der Akzeptanz, dass sowas möglich ist und was es in etwa bedeuten kann. Und dann in der Familienabsprache, wie könnte die Familienzusammenführung funktionieren, wenn wir untertags am Arbeitsplatz, auf Dienstreise, in der Schule und so weiter sind, damit man mal eine grobe Idee hat, wie könnte das ablaufen und dass jeder eben weiß, okay, die Abholung, wie gewohnt, funktioniert nicht. Ich muss vielleicht dort bleiben, wo ich in Sicherheit bin und nicht mich in Gefahrenlage begeben, vor allem in der Winterhalbjahreszeit, wenn es früher dunkel wird. Das heißt, ich könnte vielleicht zu Fuß nach Hause gehen, aber wenn das nicht gelingt, solange es hell ist, setze ich mich einem unnötigen Risiko aus, dass ich mich verletze und die Rettungskette funktioniert auch nicht. Also das ist einmal der mentale Part, der mal ganz wichtig ist zum Einstieg.
Das heißt, das muss ich ausmachen. Wenn ich jetzt mit meiner Familie ausmachen, was ist, wenn auf einmal kein Strom mehr da ist, wenn wir nicht mehr kommunizieren können über Handys, wenn die Familien-WhatsApp-Gruppe nicht mehr funktioniert. Was machen wir dann? Der Karl ist in der Schule, die Friederike ist im Büro und der Heli ist, ich weiß nicht, Tennis spielen. Was machen die? Bleiben die alle dort, wo sie sind, oder schauen die, dass sich die alle nach Hause durchkämpfen? Was macht man sich da am besten aus?
Ja, am besten ein Treffpunkt, also wo man sich wieder einfinden will, hängt natürlich von der Entfernung ab. Ne? Wenn das in der Ortschaft ist, dann ist zu Fuß oder auch jetzt noch mit Auto, wenn es nicht in der Großstadt ist, wahrscheinlich kein Problem. Ne? Das Problem ist dann, wenn ich größere Distanzen habe, mit öffentlichem Verkehr unterwegs bin, wie mit der Bahn oder auch in Wien, wenn ich in einem ganz anderen Stadtteil bin, dann kann das durchaus länger werden, bis man wieder zu Hause ist. Ne? Und daher zu überlegen, macht Sinn oder sage ich, die erste Nacht, vor allem bleibe ich dort, wo ich ein Dach über den Kopf habe und in Sicherheit bin, was meine dringende Empfehlung wäre.
Aber soll man Familien überhaupt zusammenbringen an einen Ort? Ich denke jetzt ganz konkret an meine Familie, da habe ich jetzt meine Eltern. So, die sind jetzt beide schon rund um 80 und da ist es jetzt gut, wenn ich bei denen wäre in einem solchen Fall, oder belaste ich die vielleicht zusätzlich?
Naja, das hängt wieder von der Vorbereitung ab. Ne? Wenn ich sage, wir definieren einen Punkt, wo wir mehr Vorräte haben, bessere Möglichkeiten haben, was dort vielleicht ein Holzofen oder was gibt, und es ist realistisch, dass man dorthin kommt, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich sage, ich treffe mich dort, und vor allem ist es ja auch ein sozialer Aspekt. Ne? Wenn man weiß, es geht jetzt allen gut, wir sind alle dort beieinander, aber das muss halt eben realistisch machbar sein. Ne? Also es hängt wieder von der individuellen Situation ab, aber grundsätzlich ja. Also das höre ich immer wieder, vor allem mit Jüngeren, wo die Eltern sagen, ja, wir sind vorbereitet und die Kinder kommen zu uns, wenn es hoffentlich räumlich möglich ist. Ne?
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Gut, so, dann besorge ich mir jetzt, was besorge ich mir jetzt? Was kaufe ich mir? Kaufe ich mir Flaschenwasser, vermute ich jetzt einmal, und ich kaufe mir irgendwelche Sachen, die vielleicht Biohacker sonst nicht essen würden, aber in diesen 14 Tagen ist halt so.
Ja, also der wichtigste Punkt ist einmal Wasser, Trinkwasser, dass ich immer Reserve habe. Meine Empfehlung ist halt Flaschenwasser jetzt, im Idealfall Glasflasche, wo das eben besser länger haltbar ist. Also die Plastikflasche halt auch, aber das gast aus und der Geschmack wird vielleicht ein bisschen anders. Aber ich glaube, es ist nicht lebensbedrohlich, wenn man das
alles trinkt. Was Sie gegen Plastikflaschen sagen, wird von uns unterstrichen. Also da haben Sie kein Problem in diesem Raum.
Es ist immer eine Frage, eben kann ich schleppen und so weiter, welche Möglichkeiten habe. Aber grundsätzlich Glasflasche wäre zu bevorzugen. Ich kann natürlich auch sonst irgendeinen Behälter nehmen und das alle paar Monate jetzt auswechseln und normales Leitungswasser nehmen. Also wichtig ist, dass ich für mehrere Tage genügend zum Trinken habe.
Wie viel Liter pro Person pro Tag?
Ja, die Empfehlung so 1,5 bis 2 Liter pro Tag und Person. Hängt natürlich von der Jahreszeit ab, wenn ich im Sommer habe, dann ist es wahrscheinlich mehr sinnvoller.
Ja.
Aber es geht auch oft immer um Idealvorstellungen. Ich sage, ein halber Liter ist nicht mehr besser wie null. Ne? Also man muss ein bisschen realistisch, glaube ich, auch bleiben und die Möglichkeiten halt auch mit berücksichtigen. Aber die Empfehlung ist eben dieser 6er-Träger grundsätzlich pro Person, weil dann komme ich mehrere Tage trinkmäßig ausreichend aus und dann sollte wieder irgendwas gehen oder ich kann wieder was organisieren.
Mhm.
Wenn ich weiß, bei mir wird es ein Problem geben, dann ist es natürlich sinnvoll, vielleicht mehr einzulagern oder Hilfsmittel wie Filter und so weiter, wenn ich den Platz nicht habe. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste-Hilfe-Fähigkeit wäre auch toll, wenn man das wieder vielleicht mal auffrischt. Und wenn ich Medikationen brauche, dann sollte ich auch da überlegen, wie gehe ich damit um, wobei es da nicht ganz so einfach ist, einen Vorrat aufzubauen, weil das gewisse Medikamente kriegt man nicht auf Vorrate. Daher auch das vielleicht mit Arzt, Ärztin besprechen, was man da machen kann oder wie man damit umgehen kann. Aber sich auch da bewusst zu werden, welche Probleme können da auf mich zukommen. Mhm. Ja, und dann geht es um die Lebensmittel. Also mal zu schauen, was habe ich im Alltag zu Hause, wie lange würde ich damit auskommen. Auch eben unter dem Aspekt, was kann ich zubereiten oder nicht zubereitet auch konsumieren. Und das dann einfach auf die 14 Tage aufstocken mit Nudeln, Reis, Konserven. Oder was auch immer jetzt schmeckt, es wird jetzt nicht Frischware sein, ne? Aber es gibt auch Dinge, die man als Biohacker vielleicht doch auch konsumieren kann. Und das Ablaufdatum oder Mindesthaltbarkeitsdatum richtigerweise ist irrelevant, weil Konserven halten Jahrzehnte. Außer sie haben eine sichtbare Verformung, dann ist irgendwas falsch. Aber das ist bei wenigen der Fall.
Andreas. Und dazu muss man natürlich auch sagen, wir haben natürlich, wenn wir uns in der Biohacking-Bubble bewegen, auch noch den Vorteil, wir sind ja auch irgendwie Tütensuppenkapitalisten. Das heißt, Proteinpulver und ähnliche Geschichten hat man eigentlich eh irgendwie im Haus und das Zeug hält eh irgendwie 5 Jahre locker. Das heißt, wenn man da sagt, okay, ich lasse das nie ausgehen und bestelle immer 2 Dosen mehr, hat man ja auch. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie Kulinarien veranstalten wollen, sondern wir wollen einigermaßen vernünftig funktionieren und das am besten auch so, dass unser Verdauungssystem, was damit anfangen kann und wir nicht in der Folge darunter leiden. Also wer sich da eben in die Richtung aufstellt, ich glaube, da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, wenn man mal drüber nachgedacht hat.
Genau. Abgesehen davon sind Biohacker ja auch in der Lage, einmal 1-2 Tage nichts zu essen, weil wir das ja geübt haben. Und da sind wir wieder bei dem Bereich Resilienz.
Genau. Ja, und von der Menge her, ich sage immer, wenn man so eine Klappbox, die es da gibt, hernimmt und die mit vernünftigen Dingen füllt, dann bin ich mir sicher, dass man damit 14 Tage gut überstehen kann. Es geht ja nicht eben um die Normalität aufrechtzuerhalten, dreimal oder x-mal am Tag essen und alles pipi fein, sondern wirklich um eine komplette Ausnahmesituation gut überstehen zu können. Wie wir wissen, der Körper wird es auch länger ohne Nahrungszufuhr schaffen, wenn man es mental schafft. Zumindest die ersten paar Tage, bis sich der Körper umgestellt hat. Und da geht es wirklich da, einfach das Ganze reduziert zu sehen. Es gibt da Empfehlungen von x-tausend Kalorien und sonstige Dinge. Das ist völlig realitätsfern aus meiner Sicht. Ne?
Ja, ja. Und wenn die Leute mal ein bisschen in Ketose kommen, macht es ja auch nichts.
Ja, genau. Aber das ist halt dann die Frage der mentalen Vorbereitung und der Fähigkeit, ja, eben damit umzugehen. Oder schaden wird es keinem, oder den meisten nicht, aber man muss halt das auch hinnehmen können. Also wenn man das hat, ist man eigentlich schon gut und ausreichend vorbereitet. Das ist ja das.
Nein, man hört immer wieder von Kerzen und man hört von irgendwie Radioempfängern, von solchen Sachen.
Ja, das wäre dann Add-on, aber das ist einmal der wichtigste Punkt. Ne? Und dann natürlich, Kerzen ist genau das richtige Stichwort. Kerzen bitte nicht als primärer Notvorrat Beleuchtung vorzusehen, weil Kerzen haben zwar den Vorteil, dass sie einfach lagerfähig sind und immer funktionieren oder fast immer funktionieren, aber sie haben halt den Nachteil, dass die Brandgefahr steigt. Und das ist ein Riesenproblem in der Situation. Wenn die Leute nicht aufpassen, vor allem vielleicht nie mit Kerzen gearbeitet haben oder schon ewig nicht mehr, dann das irgendwie unbeaufsichtigt lassen, nicht richtig aufstellen, Kleinkinder oder Haustiere irgendwas umschmeißen und es fängt was zum Brennen an, dann kann ich keinen Notruf absetzen. Das heißt, ich muss zur Feuerwehr, die hoffentlich da ist und nicht woanders bereits im Einsatz ist und dann hoffentlich auch noch Löschwasser hat. Das heißt, jeder Brand hat das Potenzial, wirklich eine Totalkatastrophe vor Ort zu werden und eher besser alles vermeiden, was das auslösen könnte. Auch mit improvisierten Heizen und so weiter. Extrem Vorsicht oder überhaupt mit offenem Feuer in geschlossenen Räumen. Es gibt jedes Jahr Verletzte und Tote, weil Leute eben solche Dinge machen und dann Kohlenmonoxidvergiftung entsteht. Ne? Also da wirklich auf LED-Taschenlampen gehen, die brauchen relativ wenig Energie. Und wenn man so ein Werkzeugakku für Bohrmaschine, Rasentrimmer oder was auch immer hat, da gibt es auch die Lampenaufsätze und die leuchten 30 Stunden durch. Also das ist die beste Investition eigentlich da. Dann geht's. Radio ist natürlich hilfreich, um Informationen zu erhalten, weil der Rundfunk funktioniert weiter, also Radioaussendungen funktionieren weiter.
Das ist ein wichtiger Punkt. Aber, das heißt, man ist nicht komplett abgeschlossen von der Kommunikation mit der Welt. Man kann wenigstens Informationen empfangen. Und wenn ich dann aus dem Radio herauskriege, mal nicht nur blöde Musik, sondern tatsächlich auch die Information, dass ich weiß nicht, in 16 Stunden alles wieder gut funktionieren wird, dann ist das wahrscheinlich nicht so schlecht.
Genau.
Das ist jetzt kein Produktplacement, aber es fällt mir gerade so halb spontan wieder ein. Lohnt sich tatsächlich so ein Starlink-Account? Also sprich, diese Satellitenkommunikation von Musk, ist das eine Geschichte, wenn man sagt, ich habe weit verstreut Menschen, die ich vielleicht nicht an einem Platz zusammenbekomme und will den Kontakt aufrechterhalten, weil das müsste ja eigentlich, wenn ich einen Strom habe, noch funktionieren.
Wenn ich die Bodenstation betreiben kann, ja. Die Frage ist, ob Daueraufwand wirklich notwendig ist. Ja.
Deswegen frage ich den Experten.
Ja. 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 Also aus meiner Sicht oder meine Kommunikation auch bei Unternehmen ist immer zuerst die Prozesse durchzudenken und dann zu überlegen, welche Mittel brauche ich dazu und es möglichst einfach zu halten. Das muss ja doch laufend auch gewartet werden. Die Menschen, die ich damit erreichen will, müssen auch damit umgehen können, vor allem jetzt Richtung ältere Generation gedacht, wobei das wahrscheinlich nicht so schwierig sein wird, aber ich glaube jetzt 1-2 Tage, wobei das ein gewisser Unsicherheitsfaktor ist bei Telekommunikation, wie lange dauert es wiederherzustellen, weil wenn da gewisse Schäden auftreten, kann das durchaus länger dauern, also auf jeden Fall länger als der Stromausfall, aber dann ist die Frage die Unsicherheit, wie lange es wirklich dauert. Also ich würde es möglichst einfach halten. Ne? Und beim Radio nicht vergessen, die was ein Auto haben, haben auch ein Autoradio und das funktioniert auch. Das wird oft auch nicht gedacht, dass man da auch was hat. Ne? Ja, dann geht's oft, brauche ich was Warmes, vor allem für Kleinkinder und so weiter. Ja, da gibt's mit Campingkocher einen Griller, den man vielleicht eh zu Hause hat. Aber auch da immer wichtig, Brandschutz mit bedenken. Und wenn ich den Campingkocher nie vorher verwendet habe, dann ist es vielleicht nicht geschickt, in der Krise erst damit anzufangen, weil das könnte dann auch wieder schief gehen. Dann geht es auch um Bargeld, weil nach nachdem der Strom wieder da ist, werden die Zahlungssysteme wahrscheinlich nicht gleich alle wieder funktionieren, die elektronischen. Der Bargeld zu Hause, die Nationalbank empfiehlt 100 Euro pro Person und Woche. In Deutschland gibt es eine Empfehlung 500 Euro. Also das muss man sich selbst überlegen. Aber in kleinen Scheinen und Münzen, weil ja das Wechselgeld wahrscheinlich auch fehlen wird.
Ja.
Und was ein ganz wichtiges Utensilium ist, ist der Müllsack oder reißfeste Müllsäcke und Klebeband, weil ich damit einerseits verdorbene oder nicht zubereitbare Lebensmittel zwischenlagern kann, bis die Müllabfuhr wieder funktioniert. Was auch ein wichtiger Faktor ist, dass das halt nicht irgendwo einfach so herumvergammelt, vor allem im Sommer jetzt wieder. Und auf der anderen Seite ist das die Nottoilette. Sollte die Wasserversorgung ausfallen, dann Müllsack in die Klomuschel und dort hinein sein Geschäft verrichten. Eventuell habe ich Katzenstreu zu Hause oder auch bevorratet, dann kann ich das noch neutralisieren, gut verschließen und zwischenlagern. Und dann habe ich
das
auch.
Das sind ja lauter Sachen, an die man gar nicht denkt.
Ja, ja, darum
sage ich. Dass man einfach ja dann auch nicht aufs Klo gehen kann. Ja, oder gehen kann man schon, aber es wird halt ein bisschen unangenehm sein.
Genau, bei der dritten.
Ja, ist
vorbei. Ja. Ja, und das Notstromaggregat, das oft als erstes neben dem Campingkocher in den Kopf kommt, das ist das Unwichtigste. Weil ich muss zuerst überlegen, für was will ich das einsetzen? Welche Größe muss das haben? Dann wie muss ich das überhaupt anschließend verwenden? Dann muss ich einen Treibstoff lagern, den muss ich regelmäßig umwälzen, weil der kaputt wird. Wenn ich super Benzin habe, habe ich auch noch eine super Brandlast für den Alltag, da freut sich die Feuerwehr. Und wenn ich das nicht regelmäßig in Betrieb nehme und warte, funktioniert es eh nicht, wenn ich es brauche.
Mhm.
Also das ist wirklich unnötig, außer ich habe wirklich einen besonderen Anwendungsfall, jetzt bei mehreren Kühltruhen und so weiter, aber wenn ich das zulasse, sollte das auch gut gehen. Thema ist medizinische Geräte, aber da wäre meine dringende Empfehlung, heute diese Powerbanks, diese großen mit 1, 2 oder mehr Kilowattstunden zu nehmen, weil da komme ich doch eine Zeit über die Runden und wenn ich vorher in meine Gemeinde um meinem Umfeld abkläre, wer hat ein großes oder wer hat ein Notstromaggregat und das dort zur Not auch nachschlagen kann, dann wird es eine gescheitere Investition und einfachere und weniger gefährliche oder mit Nebenwirkungen behaftete.
Und wenn es dann so weit ist, ja.
Auch noch kurz ergänzen, weil wir schon vorher angesprochen haben, nicht isoliert versuchen, das Problem zu lösen, sondern in der Nachbarschaft, in der Gemeinschaft. Jeder hat irgendwas anderes vielleicht, wenn man das vorbereitet hat, noch besser, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Und das braucht, wenn nichts geht und die üblichen Ablenkungsmedien nicht verfügbar sind, braucht man ein bisschen Austausch, weil zu Hause wird man wahrscheinlich ein bisschen wookie.
Ja, wookie für unsere deutschen Freunde heißt verrückt. Ich mag wookie. Jetzt ist es so, jetzt tritt das ein. Ja, jetzt passiert das. Und Sie sagen, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das jetzt im Frühjahr eintritt. Ja, wir nehmen jetzt auf Mitte April. Und wir haben dann im Mai und im Juni so einen Haufen verlängerte Wochenenden, wo, wenn da die Sonne gut scheint und der Wind gut geht, dann sagen sie, dann könnte es schon würziger werden. So, jetzt passiert sowas. Jetzt zuerst fällt der Strom aus, man sagt, verdammt nochmal, mir ist eine Sicherung geflogen, man geht zum Sicherungskasten, merkt, es ist eigentlich gar nichts mit der Sicherung passiert. Und dann sitzt man da. Aber dann sagt man, ha, ich habe die Biohacking-Praxis gehört mit dem Herbert Sauruck, ich weiß, was zu tun ist. Und zwar, was mache ich dann? Bleibe ich dann einfach, setze ich mich dann einfach hin, sperre die Tür zu, weil ich Angst habe, dass der Nachbar kommt und mir meine Erbsendosen fladern will, oder was mache ich? Fladern für unsere deutschen Freunde heißt stehlen.
Ja, zuerst einmal eben Lagefeststellung, eben ist die eigene Wohnung oder eigene Haus betroffen. Wenn nein, dann mal ein Blick ins Umfeld, ob irgendwas auffällt, hängt von der Lage natürlich ab. Ob jetzt ist woanders Licht oder ist irgendwas verkehrstechnisch, das sich verändert. Dann halt das Smartphone hernehmen, schauen, habe ich noch ein Netz? Dann jemand anrufen, der sich weiter weg aufhält, um mal Eingrenzung zu machen. Also wenn ich kein Netz habe oder die Gegenseite auch keinen Strom hat, dann ist der Zeitpunkt, wo ich das Radio aktiviere, welches auch immer, und dann dort auf Verkehrsfunksender gehe. Also Sender mit Verkehrsfunk oder die, die noch verfügbar sind, weil die Privatsender in der Regel nicht notstromversorgt sind und damit eh nicht mehr funktionieren. Und wenn ich dann im Verkehrsradio höre, dass jetzt in Österreich Tunnel gesperrt werden müssten oder Einschränkungen eingerichtet werden oder dass in mehreren Städten die Ampeln ausgefallen sind aufgrund von Stromausfällen, dann habe ich schon ein ziemlich klares Bild, dass es jetzt größer ist und länger dauern wird. Länger kann ein paar Stunden sein, aber es kann eben auch über Tage hinausgehen. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht und das ist auch länger unklar. Und bis es offiziell bestätigt wird, wird wahrscheinlich zumindest 1-2 Stunden vergehen, weil da ist die Frage, was ist hier vorbereitet. Ist nicht klar kommuniziert, ob das schon klar geregelt ist, und daher kann das durchaus dauern, bis eine offizielle Bestätigung kommt. Aber sobald ich das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich nicht nur meine Stadt, sondern das betrifft mehrere Städte, größere Gebiete, wird es einfach länger dauern. Und dann mal das Umfeld auch darüber informieren, was man jetzt weiß, was jetzt passieren könnte, und gemeinsam überlegen, was mache ich jetzt in der Arbeit zum Beispiel. Ne? Und das Wichtige ist, es besteht keine unmittelbare Gefahr in den meisten Fällen. Also es ist jetzt keine zusätzliche Bedrohung da, sondern es geht einfach nichts mehr. Und der auch keine Notwendigkeit, irgendwie unüberlegt zu handeln. Das heißt, mal zusammensetzen, durchgehen, was hat man vorbereitet, wie könnte man jetzt damit umgehen, kann ich nach Hause gehen noch oder bleibe ich da, oder wie ist der weitere Ablauf geplant oder gedacht?
Herr Saug, ich sitz ungefähr eine Stunde südlich von Wien, ja, und der Andreas sitzt in München. Jetzt fällt bei mir der Strom aus, ich rufe den Andreas an und sage, Andreas, wie schaut's bei dir aus? Funktioniert unsere Aufnahme heute? Bei mir wird's nicht funktionieren, weil ich habe keinen Strom. Und er sagt, na, bei mir ist alles in Ordnung. Setze ich mich dann ins Auto und fahre zum Andreas nach München oder bleibe ich hier?
Nein, dann bleibt man dort, wo man ist. Also außer so wie in Berlin, wo er dann, wenn ich sage, ich habe ein paar Kilometer, wo dann wieder alles funktioniert. Wenn es länger dauert, dann kann ich mich natürlich auch woanders versorgen. Aber grundsätzlich möge ich dort bleiben, wo ich bin, und keine Ressourcen verbrauchen. Vor allem den Treibstoff, den wir dann nicht haben, weil das ja wieder beim Wiederanlauf dauert. Und einmal abwarten. Und wenn es eben nicht bis München reicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben auch nicht so lange dauert, recht hoch. Es kann natürlich jetzt sein, dass Osteuropa betroffen ist. Ne? Aber jetzt loszufahren macht meistens keinen Sinn. Vor allem, wenn ich dann verkehrstechnisch vielleicht in einen Stau gerate oder dazu beitrage und das Chaos nur vergrößere. Ne?
Ja, abgesehen davon ist der Fall ja eher unrealistisch, dass in Österreich was ausfällt, und in Deutschland funktioniert es noch. Gell, Andreas?
Ja, freut euch, ihr zwei.
Ja. Das sind die Österreicher. Die Infrastruktur-Kaiser.
Nein, es stimmt, aber tatsächlich, ich habe da auch gerade darüber nachgedacht, was meine ältere Tochter studiert in Würzburg. Studenten-WG, kein Platz für Vorbereitung, war vermutlich auch kein Interesse. Wenn wir das jetzt tatsächlich so deutschlandweit hätten, würde wahrscheinlich der ältliche Vater zwei Kanister Diesel, die er noch zufälligerweise aufgehoben hat, weil es sowieso irgendwie komisch ist, ins Auto packen und die irgendwann mal einsammeln, oder... Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil du denkst ja, dann hast du da die Infrastruktur in einer fremden Stadt, und nein, ich schimpfe jetzt nicht über Würzburg, das tue ich normalerweise gerne, aber heute tue ich es mal nicht. Oder bin ich da dann auch bei meiner 22-Jährigen so Sorge übermotiviert, dass ich einmal quer durch die Weltgeschichte reise? Es ist schon tatsächlich, ich kenne ihre Antwort, kann man nicht machen, Risiko zu hoch, keine Ampeln, Verkehrsunfälle. Stau auf der Autobahn eh klar, weil hast du nicht gesehen, wenn es knallt, kommt einem keiner mehr, um abzuschleppen. Aber das sind ja schon Gedanken, wo man sagen muss, ja, da wünschen wir uns eher, dass sie nicht eintreten.
Genau. Und irgendwas hat man auch in der WG Platz, wenn es nur ein Packung Müsli-Riegel ist. Ja, ich denke, also es kommt immer ziemlich schnell eben das Argument, ich habe keinen Platz. Und ich denke, wir haben überall Klumpert drumherum liegen, das wir schon lange nicht mehr verwendet haben, aber es ist halt überblieben, und da muss man halt einmal aussortieren. Und das bisschen, was man da wirklich braucht, das Wasser, die paar Flaschen Wasser, das Sechserträgel, das bringe ich immer unterm Bett, im Kasten, auf dem Kasten oder sonst irgendwo noch unter. Und ich denke, ja, es gibt Ausnahmen, wo es gar nicht geht, aber wir sollten uns nicht an den Ausnahmen orientieren, sondern an der breiten Masse, wo es geht, wo es nur eine mentale Hürde einmal im ersten Moment ist. Ne?
Meine Aufgabe als Untertitel, klumpert, ist so viel wie Zeugs oder Unrat.
Dinge, die man nicht mehr braucht, aber nicht loswerden will.
Genau. So, jetzt bin ich dann da und ich bleibe also zu Hause und ich nehme Kontakt auf mit meiner Familie, soweit das noch irgendwie möglich ist. Auf der einen Seite, um herauszufinden, ist es bei euch auch? Und zweitens auch, um herauszufinden, unsere Vereinbarung, wir treffen uns in einem solchen Fall dort und dort, wird die jetzt schlagend? Gut, dann verhalte ich mich entsprechend. Wenn ich niemanden erreiche, dann gehe ich davon aus, dass die Vereinbarung, die wir davor getroffen haben, jetzt auch gilt. So, dann mache ich was. Dann setze ich mich einfach hin und schlage ein Buch auf und fange an zu lesen.
Eine Möglichkeit. Oder jetzt gerade im städtischen Umfeld vielleicht einmal die Nachbarn auch informieren, die das vielleicht auch nicht mitbekommen haben. Schauen, gibt es Menschen, die irgendeine Hilfe brauchen. Wenn ich weiter oben im Stockwerk bin, der Aufzug geht nicht mehr. Schauen, ist jemand im Aufzug eingeschlossen? Also durchaus schauen, was könnte jetzt im Umfeld doch an Problemen sein und versuchen mal erste Strukturen auch zu organisieren. Wenn ich natürlich am Land lebe, im Einfamilienhaus, dann kann ich das Buch auch nehmen. Ne?
Ja.
Also das einfach mitdenken. Ja. Und
eben, aber Frau Müller aus dem 12. Stock, zu der hinzugehen, anzuklopfen und zu sagen, Herr Müller, wenn Sie was brauchen, dann, naja, rufen Sie mich an, wird blöd gehen, aber ich schaue jeden Tag. Ja, kommen Sie zu mir, klopfen Sie an oder sonst schaue ich einmal jeden Tag bei Ihnen vorbei. Ich kümmere mich um Sie, Frau Müller. Wäre vielleicht nicht so schlecht.
Ja. Auch wenn man die Frau Müller vielleicht vorher noch nicht gekannt hat oder nur das Namensschild. Ja. Der proaktiv einfach versuchen zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird, weil das einfach deeskalierend wirkt. Ne?
Ja, jeder ist sich selbst der Nächste. Ist so ein bisschen ein Wort, das dann möglicherweise in solchen Situationen besonders schlagend wird. Was haben Sie für Erfahrungen aus anderen Krisenfällen mitgenommen? Werden Menschen in solchen Ausnahmefällen eher solidarischer oder zeigen sie die böse Seite ihres Gesichts?
Also die Betroffenen werden grundsätzlich immer solidarischer. Ausnahmen bestätigen klarerweise die Regeln. Aber wenn man so Dinge hört, wie auch im Ahrtal, dass dann Plünderer gekommen sind, ja, die sind von außen gekommen. Ne? Aber die betroffen sind und auch Ahrtal war auch das Beispiel, wo sehr viele Spontanhelfer dann gekommen sind. Also wir helfen zusammen und auch in Berlin hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Auch da sind eigentlich keine gröberen Probleme bekannt geworden. Ne?
Also, das heißt, wenn ich jetzt Wasser zu Hause habe, weil ich die Folge der Biohacking-Praxis gehört habe und ich habe ausreichend Vorräte zu Hause, dann kann ich zu Frau Müller auch sagen, Herr Frau Müller, wenn Sie kein Wasser haben, bitte, ich bringe Ihnen jeden Tag eine Flasche vorbei. Und die Frau Müller weiß das dann, aber die Frau Müller sagt das dann vielleicht ihrem Nachbarn und der Nachbar, der kein Wasser hat, der kommt dann auf die Idee, dass er zum gut vorbereiteten Breitfeld oder zum gut vorbereiteten Wagner hingeht, mit der Axt die Tür einschlägt, um sich Wasser zu holen.
Ja, das sind die Hollywood-Szenarien, die im Einzelfall vielleicht möglich sind, aber ich glaube im Generell nicht. Also man muss, also ich sehe es so, wenn man vorbereitet ist oder besser vorbereitet ist, habe ich auch einen Puffer und kann ein bisschen was abgeben. Natürlich hat das auch seine Grenzen und ich glaube, daher muss man das abwägen, wo kann ich was eben kommunizieren, wen binde ich ein und da kann ich auch sagen, ich habe aber nur beschränkt, ich kann sie versorgen, aber ich kann nicht die 10 anderen Nachbarn versorgen. Also da geht es einfach um die Selbstorganisation dann. Und das Wichtige beginnt, die meisten Menschen haben wahrscheinlich noch nichts davon gehört und würden einfach versuchen, ihre Normalität aufrechtzuerhalten. Wir ticken einfach so. Und da ist es einfach wichtig, diese Information auch weiterzugehen, zu informieren, was uns jetzt möglicherweise erwartet, ohne wirklich jedes Detail vorwegnehmen zu können. Aber wenn man ein bisschen sich darauf einstellt, dann eben rationiert und vorsichtig mit den Ressourcen, die man noch hat, umgeht, oder auch jetzt, vor allem am ersten Tag, gibt es jetzt zu viele Lebensmittel. Also die Frage ist, kann ich sie zubereiten? Oder bevor ich sie entsorgen muss, schaue, braucht wer, der gar nichts mehr zu Hause hat, ne? Und teile das. Und das schafft ja dann auch Verbundenheit wieder und Solidarität und man kann die Situation länger gemeinsam aushalten. Natürlich, wenn der persönliche eigene Magen dann einmal zu rebellisch wird, dann wird das natürlich irgendwann zu kippen beginnen. Aber das Ziel ist ja, das möglichst lange hinauszuschieben und ich hoffe immer, dass das, was meine generelle Aussage zu diesem Szenario ist, was möglich ist, realistisch ist, nicht in dieser scharfen Form auftreten wird. Dass es doch irgendwie gelingt besser. Weil militärisch wir geprägt sind, wir bereiten uns nicht auf das Wunschszenario oder Best-Case-Szenario vor, sondern auf das, das wehtun würde, ohne ins Worst-Worst zu gehen. Und daher, bei dem, was ich predige, und verbreite, ist immer auch eine gewisse Reserve hoffentlich drinnen.
Apropos predigen und verbreiten. Sie sind ja nicht nur in Podcasts zu Gast, wie in unserem, sondern Sie halten auch Vorträge, Sie beraten Unternehmen, Sie beraten, glaube ich, auch Kommunen. Der Andreas hat Sie ja entdeckt, sozusagen bei einem Vortrag, und er hat gesagt, Stefan, den müssen wir uns holen. Auch wenn das jetzt auf den ersten Blick nicht nach einem Thema für uns klingt, den hätte ich gerne bei uns. Sie beschäftigen sich seit 15 Jahren mit dem Thema Blackout und Krisenvorsorge und so weiter. Erzählen Sie mir zunächst einmal, wie kommt man auf das Thema als berufliche Auseinandersetzung? Also wie kann einen das dann so begeistern? Oder ist es so ein wahnsinnig spannender Business Case? Wie kommt man auf die Idee?
Spannender Business Case ist es nicht. Vor allem, es braucht sehr viel Durchhaltefähigkeit. Ja, es war eigentlich Zufall. Ne? Ich habe berufsbegleitend ein Studium gemacht und wollte mich mit Cyberkrisen im Größeren beschäftigen, weil ich im Cybersicherheitsbereich des Bundesheeres eben tätig war. Und dann bin ich durch Smart-Metering zufällig auf die Stromversorgung mehr oder weniger gestoßen. Und dann wollte ich mir das näher anschauen und habe mich da vertieft, wie funktioniert die Stromversorgung, was ist dahinter überhaupt alles im Laufen, vor allem auch Richtung Digitalisierung und so weiter. Und habe dann festgestellt, na, das ist spannend, was da alles zusammenhängt und welche Entwicklungen auch vor uns stehen. Und auf der anderen Seite, ja, Vorsorge, Risikobewusstsein und so weiter, punktuell gab es einzelne Akteure, aber eigentlich nicht wirkliche Vorsorge. Ne? Ja, und dann stand ich vor der Wahl, okay, jetzt habe ich mein Masterstudium abgeschlossen, habe meine Arbeit dazu geschrieben, jetzt kann ich das ablegen und einfach weiter tun, als wäre nichts passiert. Oder ich nehme das weiter als Anlass, um das Thema weiter aufzugreifen. Und ich habe mir dann entschlossen, eben aus dem Bundesdienst auszusteigen, karenzieren zu lassen und das einfach mal ohne Businessplan oder sonstiges zu versuchen. Mhm. Und ja, es ist, hat dann doch irgendwie funktioniert und die Dinge, die ich antizipiert habe, also vorweggenommen habe, sind halt dann mehr und mehr zur Realität geworden. Außer, dass das Ereignis bisher zum Glück noch nicht eingetreten ist, was ich viel früher erwartet hätte. Aber mein Überzugang ist systemisch und komplexitätswissenschaftlich getrieben. Und da gilt auch dieser Grundsatz, komplexe Systeme sind durchaus meist im Puffern von Störungen und Überlastungen, aber irgendwann kommt der Kipppunkt und dann bricht es, und zwar abrupt. Und das ist, was ich derzeit beobachte. Wir bringen das System immer mehr an die Grenzen, verstehen nicht, was wir tun, weil es keinen Plan gibt, noch irgendwie eine systemische Zugangsweise. Und der bin ich auch so überzeugt, dass es leider schief gehen muss.
Mhm. Wenn man sich darauf vorbereiten möchte, dann sind Sie der Mann, an den man sich wendet. Wir verlinken Ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Wer kann sich, soll sich, darf sich an Sie wenden, damit Sie dann auch ein Geld verdienen mit Ihrer Kompetenz? Unternehmen, Gemeinden, Behörden, Familien oder wenn ich jetzt einen Vortrag von Ihnen haben möchte, was ist Ihr Angebotsspektrum?
Also grundsätzlich sehr breit. Also ich richte mich vor allem an Multiplikatoren, also nicht jetzt unbedingt an die Einzelpersonen, auch wenn ich im Rahmen der Vorträge über Kommunen oder Unternehmen sehr wohl wieder die Einzelperson adressiere, aber ich kann es nicht leisten, jede Einzelperson jetzt zu beraten. Aber ist auch nicht notwendig, weil meine Webseite ist die größte Sammelstelle für dieses Thema, was das Thema Szenario und die Hintergründe betrifft, aber auch, wie kann ich mich vorbereiten.
Wir haben ja heute schon generell viel über das Atmen gesprochen. Aber wusstet ihr, dass Atmen nicht nur eine Technik ist, sondern auch ein Training? Und genau dafür gibt es jetzt bei Biogena eigene Breathwork-Sessions. Breathwork ist die bewusste Arbeit mit dem Atem. Mit gezielten Techniken kannst du dein Nervensystem regulieren, Stress reduzieren, deine Herzratenvariabilität verbessern und gleichzeitig Fokus, Energie und emotionale Balance stärken. Also genau das, worüber wir hier im Podcast gesprochen haben, nur als echte geführte Praxis. Eine Session startet mit einer kurzen, wissenschaftlichen Einführung, damit du verstehst, was in deinem Körper passiert. Danach folgen 20 bis 30 Minuten intensive Atemarbeit, begleitet von Musik, teilweise mit Bewegung oder Affirmationen, und im Anschluss eine Integrationsphase, damit dein System das Erlebte wirklich verankern kann. Das Ganze ist wissenschaftlich fundiert, innovativ und alltagstauglich, perfekt für deine persönliche Longevity-Reise. Wenn du das selbst erleben möchtest, deinen Termin kannst du unter biogena-biohacking.com/breathwork buchen. Und mit dem Code BREATHPRAXIS bekommst du 50% auf deine erste Session.
Und mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich eben von Gemeinden über Unternehmen, Gesundheitssektor bis hin in Österreich die Präsidentschaftskanzlei bei der Vorsorge schon unterstützt habe. Das heißt, sehr breiten Einblick habe und daher auch diese Dinge immer versucht zu vernetzen und eben daher auch gewisse Beurteilungen treffen kann, die andere vielleicht nicht so treffen können.
Also Andreas, in Österreich haben wir schon, die Präsidentschaftskanzlei ist schon krisensicher in Österreich. Ich weiß nicht, genau, Wie es in Deutschland ist.
In Deutschland mache ich mir so ein bisschen Sorgen, wobei, wie gesagt, es hat sich ja was getan. Die neue Broschüre, die da unterwegs ist, schaut ja so fast schon so aus, als würde man auch mal über Krisen sprechen wollen. Das finde ich schon mal ganz positiv. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wir müssen jetzt noch eine Runde drehen, weil was habe ich jetzt für mich mitgenommen aus dem Gespräch? Ich habe mitgenommen Wasser, Ich habe mitgenommen nochmal Wasser. Ich habe mitgenommen Mülltüten, die ich komplett unterschätzt hatte bis dato. Ich habe mitgenommen einen Plan haben, Lebensmittel, nicht in Panik verfallen. Und dann habe ich noch irgendwie auf der Liste stehen, okay, Medikamente und auch Supplements, lustigerweise so ein paar Geschichten, die vielleicht mal helfen, wenn wir gerade eine Grippe bekommen, ein bisschen Vitamin C mehr da haben, ein bisschen die Sachen, wo wir wissen, sie sind antiviral und können uns helfen, wenn irgendwie gerade zufälligerweise der Blackout und der wilde Schnupfen zusammenbrechen. Und sonst eigentlich ist es bei mir tatsächlich so, ich glaube, irgendwie die Amis hatten mal eine Zeit, das ist auf den Biohacking-Konferenzen in Amerika, dieses Stichwort harder to kill irgendwie so ein bisschen vermarktet worden. So weit würde ich nicht gehen, aber einen funktionsfähigen Körper zu haben, der es dann auch gestattet, das Wasser aus dem Keller hochtragen zu können, packe ich noch auf die Liste mit drauf. Und bei allen anderen Fragen bei Ihnen auf die Webseite schauen. Und ich glaube, dann sind wir tatsächlich...
Solange es Ihnen noch geht.
Ja, das machen wir halt jetzt. Machen wir halt jetzt und nicht dann, wenn der Supermarkt eh schon zu hat und ich nicht mehr tanken kann. Ja, das mit dem Tanken war auch lustig. Ich hätte früher nie gedacht, dass man eigentlich ständig tankt, wenn man irgendwie den Eindruck hat, dass man tanken kann. Dafür braucht es nicht mal eine Krise, da braucht es einfach nur Tankpreise, die einem die Tränen in die Augen treiben. Dementsprechend, also ich bin eigentlich deutlich klüger. Das mit dem Starlink, da müssen wir noch diskutieren. Das haben wir nicht, da bin ich nicht so ganz, aber sonst, ja. War noch besser
als auf der Bühne. Und das ist gut. Eigentlich eine gute Idee. Gibt es sonst irgendwie, ich weiß nicht, kann man sich so um, ich weiß nicht, 7 Euro irgendwelche so kleine batteriebetriebene Radios, kann man sich wahrscheinlich auch kaufen.
Ja, wobei diese Billigsdorfer Dinge sind halt meistens klumpert. Also,
klumpert wissen wir schon, was ist.
Weil man muss das regelmäßig dann wirklich testen, weil ich war jetzt gerade in der Schweiz und da hat mir auch ein Kollege gesagt aus dem Katastrophenschutz, er hat das mitgenommen zu einer Veranstaltung, wollte das toll präsentieren und dann hat er nur mehr kurbelt, weil der Akku oder der Kondensator da drinnen kaputt war. Und das ist auch meine Erfahrung. Also man muss sie dann wirklich auch nicht nur in die Ecken schmeißen und dann ausholen, wenn es braucht, weil dann geht es meistens nicht. Ne?
Also eine gescheite Powerbank oder zwei.
Ja. Oder ein Auto kaufen, damit man ein Radio hat.
Wenn man kein eigenes Auto hat, ich habe auch keines, dann fragt mir jemand auf der Straße, der ein Auto hat.
Ja, super.
Also zusammenhelfen. Super.
Ja, zusammenhelfen ist auch ganz wichtig. Zu Frau Müller in den 12. Stock gehen, anklopfen und sagen, Frau Müller, wenn Sie was brauchen, ich bin da für Sie.
Ja, weil die kann nicht in den Keller gehen.
Genau. Super. Herr Sauruck, habe ich Sie alles gefragt, was Sie uns erzählen wollten? Habe ich irgendwas nicht gefragt, was Ihnen noch auf der Zunge brennt?
Ja, einen Aspekt würde ich vielleicht noch anbringen, und zwar ja auch in der eigenen Gemeinde nachfragen. Was ist hier vorbereitet oder was wird hier vorbereitet? Wie setzt man sich auseinander? Weil die Gemeinde ist die wichtigste Zelle neben der Familie und Nachbarschaft, weil vor allem Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gesundheitsnotversorgung, ein bisschen Lebensmittelnotversorgung, das kann man auf Gemeindeebene organisieren und müsste man auch, weil dann kann man das Ganze entschärfen und eben diesen Kipppunkt hinausschieben. Und der lästig sein ein bisschen und da auch nachbohren, was wird getan oder anstoßen, dass man sich auch damit auseinandersetzt. Aber auch im Unternehmen das Gleiche natürlich. Ne?
Ja.
Was muss ich tun, wenn der Stromausfall vielleicht in der Nacht passiert? In der Früh kriege ich mit, es geht großflächig nicht. Muss ich in die Arbeit kommen oder nicht? Oder wie ist der Ablauf, wenn es in der Arbeitszeit passiert? Ne?
Ja.
Ah ja, und ich habe nur einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen, fällt mir gerade so ein, weil es bringt mir der ganze Verbandkasten, wenn ich vor 40 Jahren das letzte Mal irgendwie gehört habe, was sie mit dem Zeug machen wird.
Stimmt auch. Und den Bürgermeister anrufen und dem Bürgermeister sagen, schauen Sie sich einmal an, lieber Herr Bürgermeister oder liebe Frau Bürgermeisterin, die Website von Herrn Sauruck, der kennt sich aus, rufen Sie ihn einmal an und sagen Sie, er soll sich gescheit beraten.
So machen wir das.
Super. Herzlichen Dank. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen klüger, glaube ich, und jetzt ich freue mich drauf, wenn ich mein erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen kann, wäre jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Schlusswort.
Nein, das ersparen wir uns.
Das ist ja auch für Sie eine blöde Situation, gell? Weil Sie warnen immer vor etwas und wenn das dann nicht eintritt, verlieren Sie Ihre Glaubwürdigkeit, aber wenn es eintritt, ist es eine Katastrophe. Emotional nicht ganz leicht.
Ja, richtig.
Deswegen hilft das Atmen. So, herzlichen Dank für die Zeit. Ich fand es tatsächlich super wichtig und ich hatte es, glaube ich, in der Vorankündigung im letzten Podcast schon gesagt, wenn ein führender Biohacker in Amerika sagt, seine Longevity-Strategie ist ein großes Auto zu fahren, damit es in einem kleinen Auto bei einem Verkehrsunfall nicht zusammenschieben kann, dann würde ich sagen, vielleicht ist es unsere Longevity-Strategie, einfach ein bisschen Wasser zu Hause zu haben und ein bisschen mitzudenken. Und das versuchen wir hier im Podcast immer zu tun. Also herzlichen Dank für die Zeit. Wir empfehlen Sie weiter. Und lieber Stefan, apropos Sie weiter, was machen wir das nächste Mal?
Naja, das nächste Mal wird eine bisschen eine blöde Folge, glaube ich. Ein bisschen eine möglicherweise nachdenkliche Folge. Ein bisschen eine Folge, wo ein Biohacker aus dem familiären Alltag erzählt. Wir reden, glaube ich, über das Wort Longevity und was es denn wirklich bedeutet, wenn es denn mal schlagend wird, wenn wir dann in einem Alter sind, wo unsere Gesundheit vielleicht ein bisschen anfälliger wird, was denn das dann bedeutet für Angehörige und wieso auch das Thema Longevity was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun hat. Und so. Ja? Ja. Gut, das ist schon am nächsten Dienstag.
Ich habe eine Vorstellung. Dementsprechend, ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Lieber Herr Sauruck, vielen herzlichen Dank. Lieber Stefan, wie immer, super danke. Ansonsten, ihr wisst es, Instagram, Facebook.
Die üblichen Sachen.
Newsletter gibt's alles, aber wir wollen jetzt gar nichts mehr verkaufen.
Genau.
Sondern wir wollen klug nach Hause
und
gehen, und das machen
Sauruck
wir jetzt.
Und der kennt sich aus. Ja? Lieber Herr Sauruck, herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Und wir haben den Deutschen jetzt nicht nur Krisenvorsorge beigebracht, sondern auch noch was Klumpert heißt. Das ist immerhin auch, das ist kulturell unschätzbar.
Es gibt jetzt auf
und
der wir machen jetzt auf der Biohacker-Webseite ein Lexikon Deutsch-Österreichisch-Österreichisch-Deutsch. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Baba!
Herzlichen Dank.
Danke, tschüss.
Good Vibes, Quantenenergie und Frequenzen im Biohacking-Alltag. Eine Kooperation von Biohacking-Praxis und Quantum Upgrade. Heute geht es um die praktische Anwendung von Quantum Upgrade. Vorgestellt von dem Quantum Upgrade Gründer Philipp von Holzendorf-Fehling. Wann kann Quantum Upgrade im Alltag besonders hilfreich sein?
Also Quantum Upgrade kann sehr stark unterstützen bei diesen Themen, wenn ich einen Auftritt habe, einen öffentlichen Auftritt, wenn ich an einer Strategie arbeite, wenn ich in einem Meeting sitze, also in allen Bereichen eigentlich, wo ich das Gefühl habe, ich brauche eine spezielle Präsenz, in der ich sehr klar bin, in der ich sehr angebunden bin und in der meine Gedanken schnell und klar und leicht fließen können und ich auch auf gute Ideen stoße, dass ich so eine Art Konzentration habe, die aber mir ganz, ganz leicht fällt.
Welche Einstellungen oder Frequenzen empfiehlst du in dieser Situation?
Da bietet sich die Brain Support Frequenz an. Die Brain Support Frequenz hilft mir persönlich enorm, ist eine meiner Lieblingsfrequenzen. Ich stelle die auch gerne mit einem Booster ein, also mit einer Energieverstärkung, da es dann noch stärker wirkt.
Gibt es dazu eigentlich auch Studien oder Forschung?
Zum Thema Brain Support und der Frequenz haben wir einige Forschung schon betrieben in den USA, in Portugal und auch in Deutschland. Und diese Studien wurden mit EEG-Geräten durchgeführt, unter anderem auch mit dem EEG-Gerät, das 256 Kanäle hat. Das ist das Beste am Markt, das am weitesten entwickelte EEG-Gerät, was man finden kann. Das kann wie ein MRT ins Gehirn schauen. Und dort wurde gezeigt, dass die stressverbundenen Gamma- und Beta-Aktivitäten im Gehirn um 80% reduziert werden konnten durch das Quantum Upgrade und eine um bis zu 13-fache Verstärkung der Alpha-Aktivität im limbischen System erreicht werden konnte. Und die ist so wichtig für unsere innere Balance. Dann gab es aber auch Studien in den USA, die jetzt gar nicht auf das Gehirn ausgerichtet waren, sondern da ging es um Frauengesundheit. Zwei Studien mit 100 Frauen insgesamt, wo festgestellt wurde, dass die Klarheit und die kognitive Funktion sich verbessert hatten und dass sogar Stresszustände, die diese Frauen hatten, im Durchschnitt um circa 30% reduziert werden konnten. Also da gab es wirklich einige tolle Ergebnisse, die wiederum sich bestätigt sehen ja in den EEG-Studien.
Wann hast du eine dieser Frequenzen zuletzt genutzt?
Also Brain Support nutze ich fast jeden Tag ein bisschen und das letzte Mal habe ich das gestern Nachmittag verwendet, als ich Schach gespielt habe. Da bietet sich nämlich die Brain Support Frequenz mit Verstärkung sehr gut an. Mit dem Code BIOHACKINGPRAXIS kannst du das Quantum Upgrade jetzt für 15 Tage kostenfrei testen. Und zwar geht das auf quantumupgrade.io.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.